Heute Werte massiv entwickeln, das steht heute im Fokus beim Podcast mit Tomek Piotrowski und zwar nicht mit Modernisierungsankündigungen oder Mieterhöhungsverlangen, sondern mit einem einfachen Gespräch auf einem Sofa, wo ganz transparent über die gegenseitigen Bedürfnisse gesprochen wird, beleuchten, wie geht das, warum macht man das, was bringt das, was ist die soziale Dimension und die Komponente. Und mein Gast Tomek hat dazu auch ein Buch geschrieben. Das wird am 2. September erscheinen. Ihr könnt das jetzt schon vorbestellen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Ja, cool, Tomek, dass das so kurzfristig geklappt hat. Also eine kleine Late-Night-Session, die wir hier miteinander machen. Du hast ein unheimlich spannendes Thema mitgebracht.
Unbedingt. Allerdings vorher erstmal danke für die Einladung überhaupt. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe dir mir so ein bisschen hinterhergefiebert. Ich hatte ja auch den Launch von deinem Podcast mitbekommen und verfolge dein Thema schon sehr lange. Du bist ja eigentlich der Einzige, der das so richtig macht und bist ja der Profi. Und ich würde sagen, das ist für mich persönlich eigentlich so meine größte Schwäche, das Einfühlsame mit dem Mieter zu sein. Und weil die ja häufig nicht dieselben Interessen verfolgen wie ich zwangsläufig. Und dass die Geduld dafür aufzubringen, das Einfühlungsvermögen, da eine Lösung zu moderieren und das als Service anzubieten, zum Beispiel, finde ich genial. Deswegen bin ich total gespannt. Du bist ja quasi hier auch bei uns in der Gegend. Wir sind ja heute in Bremen.
Genau.
In Mission, Mietergespräche. Und mich würde eigentlich zum Start erstmal interessieren, wie bist du da drauf gekommen?
Ja. Also vielleicht sprechen wir einfach nochmal erstmal über den Need. Ne? Ja. Wie ist der Need überhaupt entstanden oder wie entsteht der bei einem Investor? Der Need entsteht bei einem Investor in dem Moment, wo er ein Objekt kauft, was eine starke Underrent-Situation hat. Also Das bedeutet, wo die Miete absolut gar nichts mit der eigentlichen Marktmiete zu tun hat. Und das sind häufig Objekte, die vielleicht für 3-4 Euro der Quadratmeter vermietet sind, wo der Markt aber schon 10-12 Euro der Quadratmeter problemlos verlangen kann. Und gerade bei diesen Objekten, das sind ja Objekte, die häufig mit Herausforderungen gekoppelt sind. Ne? Also Investoren wie du und ich, die solche Objekte kaufen, die starke Underrent-Situationen haben, die sind ja in den letzten Jahrzehnten meistens nicht besonders pfleglich behandelt worden. So muss man das auch sagen. Nee, ja. Und auch zur Verteidigung der Verkäufer, wie auch, sie hatten ja nicht die entsprechenden Mieteinnahmen, um überhaupt so etwas zu machen.
Ja.
Auch sie hatten natürlich die Möglichkeit, die Mieten vorher marktgerecht anzupassen. Aus unterschiedlichen Gründen machen das einige Verkäufer nicht. Für uns ist das ein Geschenk, weil sowohl wenn ich einen eigenen Bestand kaufe, als auch wenn ich Bestände von anderen Investoren betreue, wo ich diese Mieten anpassen darf, ist das halt ein Geschenk, weil wir sehr, sehr hohe Sprünge erreichen können. Du kennst die grundsätzlichen Regulierungsvorgaben, die wir haben, dass wir meistens nur 15-20% erhöhen können und dass dann natürlich noch der Mindset, das Mindset-Thema, was du gerade selber angesprochen hast, dazukommt. Und zwar, Mensch, warum sollte ein Mieter das überhaupt machen?
Ja.
Na, wir sind doch da auf der ganz anderen Seite. Und da möchte ich dich einladen auf eine ganz neue Welt oder auch einen ganz anderen Blickwinkel. Ja. Und vor allen Dingen auf eins, dass du das nicht für den Mieter entscheidest. Lass doch den Mieter entscheiden. Du kannst als Vermieter entweder selbst hingehen und ein Angebot machen oder unsere Company beauftragen. Dann bin ich bei den meisten Gesprächen jetzt gerade noch persönlich, wobei wir auch jetzt auch schon ein Team aufbauen, die das in Zukunft auch noch unterstützen werden. Und was machen wir? Wir machen am Ende des Tages Angebote. Und wir machen Angebote an die Mieter. Und es ist nicht nur das reine, hey, die Miete wird teurer, sondern es ist auch das Zuhören, das Verstehen, was gibt es denn hier überhaupt für Schwierigkeiten? Und diese Schwierigkeiten sind mannigfaltig, die Interessen sind mannigfaltig. Wenn ich deinem Gedanken folgen würde und sagen würde, warum sollte das eine Mieter überhaupt tun, hätte ich nie den Rekord aufgestellt von 112% Mieterhöhung.
Wow.
Und also, was das für den Wert bedeutet, das weißt du.
Aber da musst du mal kurz reinspringen.
Gerne.
Bleiben wir doch mal bei den 112%, was dann da sehr plakativ ist.
Ja.
Wie war die Situation da? Wie kann ein Angebot aussehen, dass jemand sagt, hey, wow, ich zahle jetzt mehr als das Doppelte an Miete?
Ja.
Was sind das für Angebote, die du da machst? Was beziehungsweise vielleicht einen Schritt vorgelagert.
Ja.
Wie findest du heraus, welches Angebot vielleicht auch interessant sein könnte?
Ja, Super Frage, danke dafür. Wie finde ich es heraus? Also die Mietergespräche laufen nicht per Zoom, nicht per Telefon, sondern ich bin wirklich persönlich bei jedem einzelnen Mieter auf dieser Couch. Mhm. Das waren allein in diesem Jahr, wo wir hier gerade drehen, schon allein über 300 Mietergespräche. Einfach nur, krass, dass du ein Verhältnis hast. In meiner gesamten Laufbahn, wo ich das jetzt mache, und das ist noch nicht lange, habe ich bereits über 1000 Mietergespräche geführt und dementsprechend schon jegliche Konstellation gesehen und auch jegliche Herausforderungen bei Mietern gesehen. Und die Angebote entstehen im Gespräch. Tatsächlich im Zuhören, also in dem Moment, wo ich die Situation analysiere, ein bisschen wie ein sehr guter Verkäufer, könntest du sagen, ja, mit dem einzigen Punkt, dass ich Mieterhöhungen verkaufe. Ja. ich höre zu, ja, stelle fest, was gibt es für Herausforderungen. Ich habe für jede dieser Herausforderungen ein Preisschild im Kopf, was ich dafür bereit wäre, in meinem eigenen Bestand zu zahlen. Habe eine Empfehlung an die Investoren, für die ich arbeite, was sie bereit sein sollten, dafür auch einfach zu zahlen. Und die Investoren folgen unseren Empfehlungen. Und dann schaue ich, mit welchem Geld kann ich diese Probleme, die der Mieter hat, lösen. Und um einfach mal bei den 112% zu bleiben, hier hatten wir eine Situation, dass wir ein Mieterpärchen hatten, die sehr verwurzelt waren mit dem Haus. Mhm. Die haben in diesem Haus seit über 40 Jahren gelebt. Denen war völlig klar, dass sie für einen unverschämt günstigen Preis, nämlich weniger als die Hälfte der Marktmiete, in einer, sagen wir mal, der Top 12 Städte wohnen. Das war denen absolut klar. Das war denen bewusst. Das haben die auch bei diesem ersten Gespräch schon einfach von sich aus erwähnt. Wie war aber die Situation? Die Situation war so, dass die Herrschaften gerade ins Rentenalter gestartet sind. Der Mann bei bester Gesundheit, super fit, die Frau leider nicht mehr. Ihre Realität war, dass sie in der dritten Etage war und dass sie den ganzen Tag einen Sauerstoffschlauch tragen musste. Das bedeutet, wie konnte sie sich aus ihrer Wohnung herausbewegen? Ja, tatsächlich nur mit einer Sauerstoffflasche, die sie hinter sich herzieht. Das aus der dritten Etage, über die Treppe. Das bedeutet, sie war absolut abhängig von der Unterstützung ihrer Familie, die das dann irgendwie ermöglichen konnte, um dann irgendwie auch mal rauszukommen. Und was war der Wunsch dieser Mieter? Der Wunsch der Mieter war, auf jeden Fall in dem Haus zu bleiben und auf der anderen Seite aber auch die Etage zu wechseln. Und wir hatten in diesem Moment unten einen Fahrradladen drinne. Der Vertrag hat dort geendet. Wir haben aus diesem Fahrradladen haben wir zwei Wohnungen gemacht und haben die Mieter mit eingeladen, mit uns am Reißbrett zu sitzen und ihre neue Wohnung zu designen.
Ach krass.
Und das bedeutet, sie sind dann quasi in ihre eigenen Wohnung umgezogen. Wir haben auf alle Facetten geachtet, wie extra breite Türen, falls irgendwann nochmal das Thema Rollstuhl mit dazu kommt, wie eine bodentiefe Dusche, ne? Ein großes Bad allgemein, genug Bewegungsfreiheit, eine Wunschterrasse, die sie sich super gewünscht haben, wo die Frau auch alleine auf diese Terrasse rausgehen kann. Ne?
Alleine nach draußen gehen kann. Immer jemanden fragen müssen.
Exakt, genau, richtig. Also wir haben extrem viele Herausforderungen für sie lösen können in diesem Fall. Und dass das Angebot für eine fertig renovierte Wohnung in dem gleichen Haus einfach eine Überverdoppelung war, das war überhaupt gar keine Frage. Weil sie wussten ja, wie günstig sie wohnen. Sie wussten ja und sie konnten sich es auch leisten.
Und der Mehrwert, den du dann anbieten konntest, war für die wahrscheinlich viel mehr wert als das, was sie mehr als Miete bezahlt haben.
Exakt, genau. Und man darf ja eins nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass wir irgendeinen Mieter dazu zwingen. Sondern wir machen ein Angebot und dieses Angebot wird angenommen. Dieses Angebot wird tatsächlich in über 80% der Fällen angenommen. Also wenn ich bei den Mietern bin und einvernehmliche Mieterhöhungen verhandle, die die Kappungsgrenzen überspringen, die häufig die Mietpreisbremse überspringen, die auch natürlich die Mietspiegel, wenn sie wenig mit der Realität des Marktes zu tun haben, auch legal überspringen, all das erreichen wir mit einer Einvernehmlichkeit. Da geht niemand hin und zwingt den Mieter dazu, weil das könnten wir überhaupt gar nicht.
Ja.
Sondern wir erarbeiten tatsächlich Lösungen, die für die Mieter funktionieren, die für die Vermieter funktionieren und für beide. Und das, was du so schön gesagt hast, das ist tatsächlich ein Gedanke, der ganz vielen im Wege steht. Der eine sagt sich, warum sollte das ein Mieter überhaupt machen, dass er jetzt auf einmal mehr Geld bei mir ausgibt? Der andere sagt sich, ja, da steht doch die Mietpreisbremse im Weg oder was auch immer, ne? Ich kriege das doch gar nicht hin. Und wir haben uns diese Fragen nicht gestellt, sondern wir haben Lösungen gesucht, sie erschaffen und erschaffen sie tatsächlich täglich immer mit den Mietern zusammen.
Und wenn ich das jetzt ganz konkret aufspanne, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt angenommen, ich rufe dich an und sage, Tomek, das ist ein Haus, du musst da mal hin. Gebe ich dir dann ein Briefing oder gehst du da eher so offen ran? Führen wir vorher ein Gespräch darüber, wie viel wir ausgeben können, was wir anbieten können, damit du direkt handlungsfähig bist?
Ja, also es ist gut, dass du es ansprichst, genau das ist es. Also ich bin direkt handlungsfähig. Sitze ich bei dem Mieter, dann habe ich bereits mit dem Investor tatsächlich den Rahmen abgesteckt. Mhm. Was kann ich an Geldern maximal ausgeben? Weil selbst wenn ich bei jeder Mieterhöhung das Maximum raushole, aber unter Umständen das Renovierungsbudget, was ich damit auslöse, dein Plan überschreitet, dann bringt dir auch die beste Erhöhung erstmal nur eine kleine Herausforderung, wieder neue Liquidität zu beschaffen. Deshalb sind wir natürlich schon so, dass wenn ich da bin, dann habe ich einen Rahmen, den habe ich vorher mit dir abgesteckt.
Ja.
Ich weiß von dir, welche Ziele du hast und weiß, in welche Richtung geht es. Ist es ein Handelsobjekt? Wird es verkauft? Wird es aufgeteilt? Ist es ein Bestandsobjekt? Was passiert? Was ist dein Anspruch? Und ich weiß auch, was möchtest du allgemein eh an dem Objekt machen? Und glaub mir, da sind sehr, sehr viele Mieter super dankbar. Weil es gibt genug Mieter, die sich sagen, ey, ich hatte hier zwar eine gute Miete, überhaupt gar keine Frage, aber dafür war es mir echt unangenehm, hier Bekannte und Verwandte einzuladen, weil der Hausflur sieht aus, wie er aussieht und das ist nicht repräsentativ. Ja. Die Türklingelanlage sieht aus, wie sie aussieht. Ne? Und wenn du als Investor bereit bist, diesen Zustand zu verbessern, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Mieten sich anpassen.
Und für mich als Investor ist es natürlich immer attraktiv, die Gesamterscheinung des Objektes. Also da gibt es ja dann auch eine gemeinsame Interessenlage. Ne?
Genau,
weil, richtig. Wenn das Objekt nicht nur von den Zahlen gut aussieht, sondern ich bin ja so ein Klingelschild-Typ, ne? Wenn ich dann schon ankomme und sehe, der Klingelschild kaputt und 80 verschiedene Zettel und so, sieht einfach blöd aus, macht keinen guten ersten Eindruck.
Hundertprozentig.
Na, wir wissen, wie Kauf und Verkauf funktioniert.
Ja.
Das hat häufig nicht viel mit Fakten zu tun, sondern mit emotionalen Dingen und das ist häufig dann auch das Erscheinungsbild eben. Ne?
Hundertprozentig. Es ist genauso, wie du sagst. Ne? Und dieses Erscheinungsbild, wenn darin investiert wird, dann erzeugst du natürlich auch ein viel, viel besseres Gefühl bei deinem Kunden, weil das sind unsere Mieter am Ende des Tages. Mieter in deinem Bestand, Mieter in meinem Bestand, Mieter in den Bestanden unserer Kunden sind am Ende des Tages unsere Kunden.
Ja.
Und wenn wir deren Wünsche erfüllen, dann ist es genauso, wie wenn du dir ein neues Auto aussuchst. Na, wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst und das ist völlig verdreckt und nicht gereinigt, dem gibst du einen ganz, ganz anderen Wert, als wenn du das gleiche Auto am nächsten Tag top gepflegt, top lackiert, Innenraumreinigung auf höchstem Niveau, es riecht gut und du setzt dich da rein, ist ein ganz, ganz anderes Gefühl und dein Wert für dieses Auto ist ein ganz anderer. Und genauso ist es mit Immobilien.
Absolut. Ich meine, wenn wir darüber reden, dass eine gute Miete bezahlt wird, ne, wir drehen uns ja da auch häufig in diesem Diskussionskreis, der Vermieter muss Dinge tun, aber er kann es natürlich nicht, wenn er nichts vorher damit verdient. Ne?
Genau.
So, und wenn man da so ein bisschen auf die gleiche Seite kommt, dann ist das natürlich förderlich. Meine Erfahrung ist, dass es häufig schwierig ist. Ich zum Beispiel ganz persönlich habe überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit Mietverhältnissen, die ich selber abschließe. Mhm. Aber es graut mir sozusagen immer vor gekauften Mietverhältnissen. Und ich erkläre mir das so, vielleicht du hast viel mehr Mietergespräche geführt als ich. Ich erkläre mir das so, dass es schwierig ist für den Mieter zu verstehen, weil er ist ja schon viel länger da.
Ja.
Na, also ich glaube, und so würde sich's für mich auch anfühlen, da kommt jetzt einer, der hat das Haus gekauft, ja, das ist ja jetzt der Neue. Ich finde, ne, vom Gefühl her, er muss sich erstmal beweisen. Eigentlich emotional gehört mir das Haus ja viel mehr, weil ich bin ja viel länger da.
Ja.
Und das zu überspringen, und ich habe wirke hoffentlich jung oder habe jung angefangen, da war häufig eine Barriere da, gerade bei Leuten, die schon ganz lange da gewohnt haben.
Ja. Ja. Und auch da lade ich dich ein, es ist nur eine Barriere in deinem Kopf. In dem Moment, wo du diese Barriere einreißt, dann öffnest du dich überhaupt dafür, was da alles passieren kann. Weil die Realität kann auch bei dem Mieter ganz anders sein. Ich hatte heute zum Beispiel einen Fall, da hatte ein Mieter tatsächlich Angst. Er hatte Angst, dass er durch den Eigentümerwechsel seine Wohnung verliert. Und er hatte nun schon eine Vergangenheit von kurzfristiger Obdachlosigkeit. Und ich meine nicht Obdachlosigkeit auf der Straße zu leben, sondern Obdachlosigkeit war in dem Fall, Beziehung ist beendet, das Ganze hat nicht mehr funktioniert, sie sind auseinandergezogen und er hatte noch keine neue Bleibe und hatte Schwierigkeiten, eine zu finden. Das bedeutet, er ist nur bei Freunden untergekommen. Na, das bedeutet, Obdachlosigkeit ist nicht gleich Obdachlosigkeit, aber aus dieser Realität kommt er. Das war seine Angst und unser Gespräch war für ihn super beruhigend, dass er erfahren hat, alles klar, solange die Miete fair ist für beide Seiten, und auch da, Achtung, Fairness bedeutet nicht günstige Miete, sondern Fairness bedeutet eine angemessene Miete für den Mieter und eine angemessene Miete für den Vermieter. Mhm. Und das bedeutet, dass uns, solange wir das erreichen in so einem Mietergespräch, dass der Mieter mit dem Gefühl der Fairness rausgeht aus diesem Mietergespräch, dass er diese Unterschrift super gerne leistet und dass auch für ihn klar ist, puh, okay, ich kann hier wirklich bleiben. Ich bin hier einmal willkommen. Ich werde hier nicht irgendwie gekündigt. Und nicht nur das, hier wird auch investiert.
Aber ist das die Regel, dass es direkt dann eine Übereinkunft im ersten Gespräch gibt? Was würdest du, ja?
Tatsächlich. Also ich erziele ungefähr fast 75% der Gespräche enden in der einvernehmlichen Mieterhöhung beim Erstgespräch. Und dann sind noch ein paar Prozente, die dann quasi nachgearbeitet werden müssen. Mhm. Und wo der Mieter unter Umständen, selbst wenn er ein Widerrufsrecht hat und alles hat, aber einfach ein bisschen überfordert ist mit der Situation und nicht gleich alles unterschreiben möchte, es zwar versteht, einverstanden ist, aber
nochmal eine Nacht drüber schlafen.
Nacht drüber schlafen möchte und diese Sicherheit des Verständnisses wirklich haben möchte, der schickt das dann in der Regel dann in der Folgewoche. Und wenn es dann nicht zu einer Erhöhung kommt, was natürlich in einigen Fällen passiert. Also ne, überhaupt gar keine Frage. Das ist, wir haben zwar eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote, aber das heißt nicht, dass wir eine 100% Erfolgsquote haben. In vielen Objekten haben wir eine 100% Erfolgsquote, aber nicht in allen. Und wenn der Mieter das dann aus irgendeinem Grund nicht mittragen möchte, ja, dann fallen wir eh darauf zurück, was wir vorher hatten, nämlich die einseitig gesetzlichen Möglichkeiten, die du als Vermieter auch gerichtlich durchsetzen kannst.
Und nochmal, wenn ich habe das gut verstanden, aber wenn ich es jetzt nochmal in die Praxis projiziere. Ich rufe dich jetzt an, sag Tomek, ABC-Straße 2, habe ich zwei Mietparteien, da möchte ich gerne die Miete erhöhen oder da haben wir keine faire Miete aktuell. Was würden wir vorher besprechen? Wie sieht das Vorgespräch aus?
Ja, also ganz vor dem Vorgespräch kommt tatsächlich erstmal die Potenzialanalyse von uns. Für dich als Hintergrund, ich habe keine Lust, einen Auftrag anzunehmen, der von vornherein schon von den Zahlen zum Scheitern verurteilen ist. Oder wo ich selber zu dir sage, lieber...
Also von 20 auf 30 Euro Kaltmiete geht nicht.
Genau. Ne? Hat nichts mit der Marktrealität zu tun.
Ja.
Ne? Weil meine moralische Grenze endet bei dem Markt.
Ja.
Das ist einfach meine moralische Grenze. Ne? Kommst du auf mich zu und sagst, du willst 30% über Markt, sage ich, viel Spaß, try it, not my cup of tea, mache ich nicht für dich.
Ja.
Ne? So einen Auftrag lehne ich ab.
Okay.
Aber auch einen Auftrag, unser Service ist nicht günstig. Und das bedeutet, wenn ich einen Auftrag annehme, wo ich am Ende des Tages eh nur bei der gesetzlichen Höhe lande, weil dann der Markt ja für mich bereits erfüllt ist, und dann macht es keinen Sinn für mich, diesen Auftrag anzunehmen. Das bedeutet, die Potenzialanalyse ist Step 1. Damit sagen wir, alles klar, okay, wir sind bereit für den Auftrag oder nicht.
Ja.
Die meisten Eigentümer können das sehr, sehr gut einschätzen und liegen richtig. Es sind sehr, sehr wenig Aufträge, die wir ablehnen müssen. Allerdings wollen wir uns das Recht einfach vorbehalten.
Ne? Okay, also ich rufe dich an, dann sagst du, okay, Jasper, ich gucke mir das mal an. Das sehen wir als faire Marktmiete. Das ist das, was erzielbar ist, was auch vertretbar ist, wo man sagt, das ermöglicht ein nachhaltiges, langfristiges Mietverhältnis für die bestehende Mietpartei, weil sie sich im Falle eines Wechsels innerhalb derselben Nachbarschaft wahrscheinlich auf einen ähnlichen Mietpreis einrichten müsste.
Genau. auf einen ähnlichen oder manchmal sogar noch einen höheren.
Ja.
Ne? Unter Umständen, wenn wir eine sehr hohe Differenz haben, ist natürlich auch die Marktdifferenz oder der Sprung so hoch, dass man es manchmal in mehreren Steps machen muss, um es wirtschaftlich an die Möglichkeiten des Mieters auch anzupassen. Ja. Auch das analysieren wir in den Mietergesprächen.
Ja.
Wie sind gerade die wirtschaftlichen Situationen? Ist jemand gerade in Ausbildung?
Bringt auch nichts, wenn man es unterschreibt und er kann in 2 Monaten die Miete nicht mehr bezahlen.
Exakt, genau. Dann höre ich doch lieber zu und weiß, alles klar, okay, dann endet die Ausbildung. Dann gebe ich ihm noch 2 Monate mehr, damit er seine ersten Gehälter auch wirklich auf seinem Konto hat. Ja. Und dann greift erst die Erhöhung. Verstanden. Das verhandeln wir individuell. Oder, was vielleicht auch noch wichtig ist, ich erhöhe ja keiner Rentnerin die Miete, wenn ich nicht sicher bin, dass sie sich das leisten kann.
Ja.
Oder, dass wir für diese Leistbarkeit sorgen. Weil mein Team und ich machen Sozialpläne für die Mieter. Wenn es ganz klar ist, ich habe eine Rentnerin, 500 Euro ist bereits die Miete, aber wir haben nur 800 Euro Rentenbescheid.
Ja.
Dann ist es abzusehen, mit 300 Euro Überschuss kommt sie gerade mal so über die Runden, wenn überhaupt.
Also schaut euch an, gibt es die Möglichkeit Wohngeld, andere soziale Unterstützungsmöglichkeiten.
Welche auch immer, Vertragsumstellung, manchmal auch Anpassung im eigenen Bestand. Manchmal zieht auch eine Rentnerin aus der 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss, wo sie sich eh nicht mehr so gut bewegen kann, in eine 1-Zimmer-Wohnung, die kleiner ist, im Erdgeschoss. Ne? Also auch das passiert. Und das sind aber Situationen, die erfahren wir erst im Mietergespräch.
Ja.
Deshalb rate ich natürlich jedem Vermieter, auch ins Mietergespräch zu gehen, selbst wenn der Sprung, den er hat, nicht so groß ist.
Aber würdest du sagen, dass es für dich nicht eigentlich einfacher ist, weil du so ein bisschen die Schweiz bist? Wenn, sage ich mal, definitiv, die Interessen nicht direkt aufeinandertreffen?
Definitiv, definitiv. Ich hab Investoren als Kunden, die das tatsächlich genauso gut, wenn nicht sogar besser können wie ich. Sie schicken trotzdem mich und beauftragen unser Team, was im Hintergrund mittlerweile ja 10 Leute sind, die diesen ganzen Prozess ermöglichen überhaupt, dass ich bei diesem Mieter sitzen darf. Und diese Aufträge bekommen wir von auch Investoren, die das genauso gut oder besser können als ich. Sie sagen sich aber, meine Zeit ist woanders besser aufgehoben und ich konzentriere mich lieber auf den Ankauf und weiß, dass Tomic und sein Team das hinbekommen und dass sie das Maximum rausholen. Und in dem Moment ist es natürlich auch super, weil natürlich gibt es auch Mietergespräche, die mal konfliktbeladen sind. Ne? Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist alles immer nur Friede, Freude,
Eierkuchen. Du wirst einmal mit offenen Armen empfangen, egal wie nett du bist.
Natürlich nicht. Genau, ich bin, so wie ich bei dir bin, hier im Podcast, so bin ich auch bei Mieter.
Ja.
Und trotzdem, wenn es auf das Thema Mieterhöhung und jetzt kostet die ganze Geschichte mehr Geld kommt, gibt es auch den einen oder anderen Mieter, der sich natürlich dadurch enttäuscht fühlt. Ne? Oder der sich in Anführungsstrichen unter Druck gesetzt fühlt.
Ich kann dir eine Sache sagen. Ich habe in einer Mietswohnung gewohnt in Hamburg. Und die war von der Vonovia und die war sehr, sehr günstig.
Mhm.
Und ich habe eine Mieterhöhung gekriegt von 4,14 Euro im Monat. Und ich war nicht bereit, das zu akzeptieren.
Wahnsinn.
Das hat in mir, deswegen kann ich dieses, vielleicht ist deswegen meine gedankliche Barriere so hoch.
Ja.
Aber ne, my home is my castle, wir haben da was vereinbart, wie kann das jetzt teurer werden? Ne? Also es ging mir nicht in den Kopf, war natürlich, bevor ich angefangen habe, in Immobilien zu investieren. Aber deswegen kann ich dieses, oder vielleicht projiziere ich deswegen diesen Widerstand, den ich selber hatte, in den Mieter tatsächlich hinein.
Ja.
Deswegen kann ich die Seite auch sehr, sehr gut verstehen.
Ja, aber das kann ich auch. Also ich kann die andere Seite auch sehr gut verstehen. Und das ist das, was ich meinte. Ne? Ich erhöhe keine Rentnerin die Miete, wenn ich weiß, sie kann sich das nicht leisten. Hat sie natürlich eine 3.000 Euro Rente, überhaupt keine Frage. Ne? Und wir reden hier über 200 Euro mehr Miete. Alles überhaupt gar keine Frage. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn eine Rentnerin sich das nicht leisten kann, dann gehen wir da wirklich tief, um alles zu ermöglichen, dass das geleistet werden kann oder dass sich die Lebensumstände auf irgendeine andere Art und Weise verbessern.
Aber jetzt nochmal zurück, bevor wir da reingehen. Wir sind uns einig, da können 10 Euro den Quadratmeter erzielt werden. Die Mietpartei zahlt 6,33 Euro.
Ja.
Potenzialanalyse, das, was erwartbar ist, wir sind uns einig, das kann man leisten. Wie geht's weiter?
Ja, dann schreiben wir die Miete an. Der ideale Zeitpunkt ist natürlich, wenn du das Objekt gerade ankaufst, dass du dich als neuer Eigentümer vorstellst und dass du dein Team ankündigst, was diese Mietergespräche führen wird, um das Haus kennenzulernen, um die Bedürfnisse kennenzulernen und auch um über die Mietentwicklung zu sprechen. Weil das schreiben
direkt
wir
ganz
bereits.
Ganz transparent, ja.
Super transparent. Mhm. Wir sind super transparent von Anfang an. Und auch wir setzen
nimmt den Druck auch raus, ne?
Hundertprozentig, ja. Ne? Weil die Mieter wissen das eher. Sie wissen, dass sie günstig leben. Ne? Mhm. Selbst wenn sie nicht jeden Tag bei Immobilien-Scouts scrollen, was die neuesten Angebote sind, weil sie sich noch nicht damit beschäftigen müssen, haben sie ein Verständnis, weil sie wissen, der Bekannte, der lebt für das Doppelte in einer schlechteren Wohnung. Ne? Die Cousine hat auch gerade neu angemietet und die zahlt sogar noch mehr, allerdings wenigstens in der frisch renovierten Wohnung. Das bedeutet, das Verhältnis, wie günstig ich lebe, das ist den meisten Menschen schon bewusst. Und den Rest erkläre ich ja in diesem Gespräch. Mhm. Das bedeutet, du hast den Brief von Vonovia damals bekommen für 4 Euro mehr und hast dich super aufgeregt.
Ja.
Meine Aufgabe wäre es, in dem Falle bei dir zu sitzen und aus den 4 Euro vielleicht 40 zu machen oder sogar 100, wenn es angemessen wäre, und dir das auch zu erklären. Allerdings auch mit so viel Verständnis und Empathie auf deine Situation einzugehen, um dann auch zu schauen, okay, ist es leistbar für dich? Wenn es nicht leistbar ist für dich, wie können wir es leistbar machen? Oder welche Lebensumstände müssen sich für dich ändern, dass du dir das leisten kannst?
Okay, aber gehen wir nochmal, wir briefen das zusammen. Ja. Dann fragst du mich, Jasper, wie viel hast du auf Tasche? Was kannst du ausgeben? Oder fragst du mich dann auch nach meiner Einschätzung von der Immobilie, von der Substanz? Oder was ich glaube, was aus meiner Sicht gemacht werden sollte?
Ja.
Erfasst du da quasi schon
komplett alles. Mhm. Also im Endeffekt machen wir wiederholen deine Ankaufsdiligence. Ne, wir wiederholen mit dir zusammen deine Ankaufsdiligence. Wir wissen, welche Verträge haben wir, wo haben wir Indexmietverträge, die vielleicht nicht gezogen worden sind, wo haben wir Staffelmietverträge, die wir vielleicht umstellen wollen. Wir verstehen, was hast du mit dem Objekt vor? Lohnt es sich irgendwann mal eine Modernisierungsumlage zu machen? Oder wir beraten dich natürlich auch strategisch und sagen, alles klar, okay, in den nächsten 15 Jahren ist keine Modernisierungsumlage geplant, dann sollte dein Ziel sein, auf die Marktmiete zu gehen. Und wenn du auf der Marktmiete bist, gleich auf Index umzustellen, dass dein Portfolio im Autopilot weiter wachsen kann im Wert. Ja. Ne? Und diesen kompletten Teil der Beratung und der Analyse führen wir mit dir durch. Dann sagst du, alles klar, super, ich kann mir vorstellen, ich investiere so und so viel in die Renovierung, wenn der Mieter das wünscht. Und ich kann dir eins verraten, ganz häufig sind es nur die Kleinigkeiten, die die Mieter wollen. Mhm. Häufig ist es nur, dass die Fenster wieder neu abgedichtet werden, dass vielleicht mal eine Eingangstür getauscht wird, dass eine Steckdose repariert wird. Und die Eingangstür tauschen, das ist dann schon wirklich, das ist dann schon ein großes Ticket. Ne? Dass du über eine komplette Wohnungsrenovierung.
Oder so ein neues Badezimmer oder so?
Auch das passiert, aber sehr, 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 sehr selten. Ne? Häufig sind es auch einfach nur Kleinigkeiten, die aber eine super große Wirkung auf den Mieter haben und die auch eine sehr, sehr große Dankbarkeit ausstrahlen, weil die Vorvermieter haben sich ja darum genau nicht gekümmert. Und du bist auf einmal als Investor bereit, das zu lösen.
Ich glaube, es ist auch gehört und gesehen werden. Ne? Es ist ja schön, wenn man einen Wunsch äußert, auch wenn es, sage ich mal, im Gegenzug eine Mietanpassung gibt, dass man sagt, ah ja, ne, das verstehen wir, da können wir einen Deal finden.
Ja.
Ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen, setzen wir um für dich.
Hundertprozentig. Und du glaubst gar nicht, wie häufig ich das höre, dass die Mieter super dankbar sind, dass jemand vom Vermieter mal bei ihnen auf der Couch sitzt und sich ihre Herausforderungen anhört.
Ich habe gerade ein Haus angekauft und habe da eine sehr positive Erfahrung gehabt. Und das war ein ganz wilder Ritt, weil dieses Haus wurde vererbt und dann hat es jemand gekauft und dieser jemand hat den Brief geschrieben, alle müssen ausziehen.
Mhm.
So wurde es mir zumindest erzählt. Er hat es mir anders erzählt. Auf jeden Fall war da das Tischtuch zerrissen und dann habe ich es gekauft. Relativ kurz danach, weil er gesagt hat, ah, ich komme da nicht weiter. Und ich habe auch die Frau, die das vererbt bekommen hat, kennengelernt. Und die hat auch gesagt, oh, die sind irgendwie so ein bisschen komisch. Und ich habe aber gesagt, das ist ein schönes Haus. Ich gehe da jetzt mal offen dran. Und dann ist mir was Schönes passiert. Ich wollte irgendwas gucken in dem Haus mit einem Handwerker. Ging um eine Einblasdämmung, weil ich gerade so ein bisschen scanne, was kann ich tun, auch um die Substanz entscheidend zu verbessern. Und dann hat die Dame mir hat gesagt, ja, sie kann gucken, wir können bei ihr in der Wohnung gucken, aber sie muss jetzt los. Wir sollen ihr den Schlüssel einfach in ihren Gummistiefel machen. Da war ich erstmal so, oh wow, klasse. Und das hat mich bewegt tatsächlich, weil das nicht so ein Gegeneinander war, sondern weil ich das Gefühl hatte, ah, es geht hier um das Haus, das hat sie verstanden, mir geht es auch um das Haus, wir ziehen am gleichen Strang.
Ja.
Na, das war eine coole Sache. Und dann ist jetzt kurzfristig eine weitere Wohnung verfügbar geworden in dem Haus. Und ich habe sie gefragt, ob sie da einziehen möchte, weil die noch relativ gut ist und ich würde gerne ihre dann Kern sanieren. Und dann hat sie gesagt, oh, sie wohnt aber total gerne im Dachgeschoss und so und findet ihre Wohnung ganz schön. Aber sie hat gesagt, sie könnte sich vorstellen, da zeitweise einzuziehen, dass wir bei ihr was machen. Das war so ihre Idee.
Win-win.
Und dann habe ich gesagt, ja, müssen wir mal gucken, ist ja auch, dann wird es teurer. Und dann hat sie mir relativ schnell gesagt, was sie glaubt, was jetzt die andere Wohnung, die wir gerade gemacht haben, kostet. Lag sie auch nicht verkehrt. Da hat sie gesagt, das ist zu viel für sie. Aber sie könnte sich sie verdient das und das und sie weiß, dass sie günstig wohnt. Bis zu dem Betrag könnte sie sich das vorstellen. Für mich eine ganz neue Erfahrung.
Ja.
Zufällig entstanden, nicht mit der Professionalität und Systematik, die du hast, aber im Hinblick auf das Gespräch, was wir heute führen, musste ich daran denken. Und es gibt mir als Investor ja auch ein tolles Gefühl, muss ich sagen.
100%.
Ich fall's total gerne dahin.
Ja.
Und dann sagte sie, sie machen das mit den Immobilien ja auch nicht nur beruflich, ne? Sie machen das auch ganz gerne, ne? Ich so, ja, ich habe das im Internet gesehen. Also sie sieht den Podcast bestimmt.
Ja.
Keine Ahnung, wie sie da rangekommen ist. Aber das war eine ganz schöne Erfahrung und das hat auch diese Barriere irgendwie gelöst. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal meinen Bestand anguckt, ich habe rund 70 Wohneinheiten, finde ich es auch belastend, zu viel über die Mieter zu wissen.
Mhm. Ja. Das muss jeder tatsächlich für sich selbst entscheiden. Also ich habe damit keine Herausforderung. Mhm. Ich kenne bei mir im Bestand auch alle Mieter, bin mit vielen auf der WhatsApp-Ebene. Selbst wenn wir am Anfang irgendwo auch noch Hausverwaltungen hatten, hatten die trotzdem meine Kontaktdaten. Mhm. Und ich habe damit überhaupt keine Herausforderung. Das Schöne ist, allerdings an der Geschichte, die du gerade erzählst, ist, dass es symbolisiert einfach, dass das Verständnis dafür da ist, dass die Wirtschaftlichkeit von super vielen Mietern verstanden wird. Klar, nicht von jedem, überhaupt gar keine Frage. Aber so wie ich es gesagt habe, wir formulieren ein Angebot. Es ist dann an dem Mieter, ne, das anzunehmen oder nicht. Natürlich kannst du diese Angebotserstellung sehr professionell machen. Bei dir war es jetzt ein professioneller Zufall, weil du einfach ein cooler Typ bist und es einfach funktioniert hat. Bei mir ist es schon sehr systematisch, aber natürlich trotzdem mit Empathie und ich interessiere mich ja wirklich auch für die Mieter und für deren Geschichten. Und durch diese Systematik entsteht dann allerdings auch dieses gute Ergebnis. Mhm. Und ich für mich habe halt verstanden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und damit meine ich nicht, dass ich das manipuliere, sondern es interessiert mich. Aber ich ebne den Weg für den Mieter, dass die Unterschrift ihm sehr, sehr leicht fällt. Hm. Weil ich einfach wirklich zuhöre, verstehe und Lösungen anbiete.
Aber was ist, wenn wir jetzt ein anderes Beispiel, was ich auch erlebt habe, auch viel Vorbehalte, ein ganz nettes Gespräch. Aber da ging es tatsächlich, also hat die Dame durchblicken lassen, dass sie dass ihr ganz wichtig ist, weiterhin günstig zu wohnen und dass sie lieber Abstriche hinnimmt. Ne? Dass sie sagen, das könnte man mal machen, aber für sie müsste das gar nicht so sein.
Ja.
Oder ist man sicher, das hält doch bestimmt noch oder so, ne? wo es tatsächlich um den Mietpreis an sich geht.
Ja, verstehe ich total. Und an dieser Stelle, in so einem Mietergespräch, habe ich natürlich schon das wirtschaftliche Verständnis zu der Situation des Mieters.
Mhm.
Weil ich habe erfahren, was macht der Mieter beruflich? Arbeitet der Mieter oder die Mieterin überhaupt? Wie viele Personen leben in dem Haushalt? Wie alt sind die Personen, die in diesem Haushalt leben? Wenn jemand bereits Rentner ist, weiß ich, was hat er vorher gearbeitet? Das bedeutet, ich kann die wirtschaftlichen Verhältnisse schon abschätzen. Und dann gibt es ja zwei Wege. Einmal kann man feststellen, hey, unter Umständen, lieber Mieter, hast du zu viel Wohnraum für deine wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es wird eh teurer. Dagegen kannst du nichts tun. Und der Hebel bei einer großen Wohnung ist natürlich viel größer, weil dich eine Erhöhung auf 80, 90 Quadratmetern viel härter trifft als nur bei 50 Quadratmetern. Ja. Sowohl bei den Nebenkosten als auch bei allen anderen Punkten. Das bedeutet, lass uns doch einfach mal schauen, ob deine Möglichkeiten noch angemessen sind. Und nicht, dass ich falsch verstanden werde. Es kann jeder in so viel Quadratmetern leben, wie er möchte, wenn er sie sich leisten kann. Mhm. Wenn du für dich sagst, 250 Quadratmeter ist genau das Richtige, für mich auch als Rentner alleine, ne, das will ich haben, feel free, wenn du die marktgerechte Miete dir leisten kannst oder es dir als Eigentum erworben hast.
Das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, wenn man, ich gehe nochmal zurück auf die Wohnung, in der ich gewohnt habe in Hamburg, die 4,14 Euro teurer geworden ist. Das war eine 2,5-Zimmer-Wohnung, 55 Quadratmeter.
Ja.
Und das ist so, das ist ganz häufig in Hamburg, ist so ein Eisenbahnerbau. Da hat früher ein Ehepaar mit ein oder zwei Kindern drin gewohnt.
Ja.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, mit einer weiteren Person dort drin zu wohnen.
Ja.
Das bedeutet, das Thema Wohnraumknappheit hat nicht nur damit zu tun, dass es weniger oder zu wenig Wohnungen gibt und mehr Leute, sondern dass über die Jahre, und das ist ein Baujahr, Nachkriegswiederaufbau 1950, jetzt in 70 Jahren sich die Flächen pro Person in einem Haushalt, ich glaube, verdoppelt haben.
Und in vielen Fällen sogar noch viel mehr. Ich kann ja von meiner eigenen, von meinem eigenen Wohnflächenverbrauch berichten. Der hat sich mittlerweile geändert, weil ich nicht mehr in dieser Beziehung lebe. Aber mit meiner Ex-Frau habe ich mit einem Sohn zusammen in einem Reihenhaus gelebt.
Ja.
Wir hatten am Ende des Tages dort 200 Quadratmeter in diesem Reihenhaus. Ich habe als Kind habe ich mit meinen Eltern und zwei Brüdern in einer 50 Quadratmeter Wohnung gelebt. Das bedeutet
Das heißt, nur dein Sohn hatte mehr Quadratmeter zur Verfügung als ihr damals als ganze Familie.
Exakt, genau, als ganze Familie. Nun ist das natürlich vielleicht auch nicht für jeden das richtige Lebensmodell und vielleicht auch braucht auch nicht jeder so viele Quadratmeter. Und dennoch habe ich es sehr genossen und es war mir das wert. Mir war das mehr wert, so zu wohnen, statt den ein oder anderen Urlaub sich mehr leisten zu können. Das war aber meine ganz bewusste Entscheidung. Und bei unseren Eltern oder in der Generation unserer Eltern waren es ja häufig noch nicht mal bewusste Entscheidungen, sondern es war das Einzige, was möglich war, das Einzige, was leistbar war, sehr, sehr häufig. Und ja, der Wohnflächenverbrauch ist extrem gestiegen, überhaupt gar keine Frage. Allerdings bin ich auch sehr liberal eingestellt und sage an dieser Stelle, dass wenn du dir diesen Wohnflächenverbrauch auch leisten kannst, feel free, dann leiste ihn dir. Wenn allerdings der einzige Grund, dass du in einer super großen Wohnung ist, der ist, weil die Wohnungsmiete so günstig ist, dass du dass das Umziehen
teurer
werden würde und der Staat dann auch noch durch die Mietpreisbremse eine angemessene Marktmiete verhindert. Ich war in Wohnungen drinne, 3 Euro der Quadratmeter in Berlin, 150 Quadratmeter Altbauwohnungen, wunderschöne Stuckdecken in bester Lage. Alles Mieter drin, die sich diese Wohnungen kaufen könnten und die mir ins Gesicht lächeln und sagen, Herr Piotrowski, warum sollte ich das tun? Sie kriegen mich hier nicht raus. Sie können die Miete maximal 15% alle 3 Jahre erhöhen. Und wenn ich diese Wohnung jetzt kaufen würde, das wäre viel zu teuer. Das kann ich gar nicht abwohnen, solange wie Sie brauchen, mir die Miete hier zu erhöhen. Wahnsinn. Und die können sich das leisten und sagen dir das mit einem absoluten Lächeln im Gesicht und sagen nur, ich habe das System ausgedribbelt in diesem Moment. Mhm. Ne?
Aber da will ich mal einhaken, weil gerne. Das Thema Miete ist ja, ist ja eine soziale Frage, die ja sehr aufgeladen ist und polarisiert. Und gerade jetzt mit dem Zinsanstieg sind ja die Neuvermietungen total explodiert, was ja aus meiner Sicht sehr einseitig dargestellt wird. Meine persönliche Überzeugung ist, dass gerade eben diese Menschen, die du angesprochen hast, die eigentlich auch in der Lage wären, mehr zu leisten, sehr günstig wohnen, dass sie ja eigentlich mitverursachen, dass andere Wohneinheiten im selben Haus bei Leerzug deutlich teurer vermietet werden müssen,
ja,
weil es eben diese Anpassung nicht gibt. Ne? Also dass quasi die hohen Neuvermietungen Grund dafür sind, dass die eigentlich diese Under-Rent-Situation mitfinanzieren müssen.
Hundertprozentig. Günstige Mieten sind unsozial. Und wenn ich das
sage. Danke, dass du das sagst. Ich wollte dir das nicht so in den Mund legen, aber wenn du das so sagst.
Hundertprozentig.
Ich finde das nämlich auch.
Ja, und auch dafür alle vielleicht nochmal der Kontext dazu. Du hast ihn gerade sehr gut angerissen. Der Kontext ist, dass Bestandsmieter werden geschützt und Neumieter werden bestraft. Und Neumieter zahlen um so viel mehr Miete, um die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes überhaupt in diese Richtung zu bringen, weil die Bestandsmieter übermäßig und überproportional vom Staat geschützt werden.
Ja.
Total. Und deshalb sind solche günstigen Mieten absolut unsozial. Oder das beste Beispiel, die Rentnerin, die sich diese Drei-Zimmer-Wohnung nicht leisten können würde, wenn sie nur nach Mietspiegel vermietet wäre, nur allein die Mietspiegelmiete, ne, die häufig in vielen Gemeinden nichts mit der Marktrealität zu tun hat, wie bei uns in Berlin zum Beispiel. Bei uns sagt der Mietspiegel vielleicht 6 €, die Marktrealität ist bei 18 €. Und dann fragst du dich, alles klar, okay, ist das manipuliert? Und dann guckst du den letzten Mietspiegel an und stellst fest, es kann nur manipuliert sein. Weil wie könntest du dir erklären, dass im letzten Mietspiegel in Berlin 80 Quadratmeter Wohnung, Baujahr müsste ich nochmal nachschauen, ich glaube aber 2012 oder 2014, um 20% im Preis gesunken sind. Am heiß umkämpftesten Markt für Wohnraum sollen Mieten sinken im Vergleich zum Mietspiegel davor?
Also in Bremen ist der Mietspiegel am 01.01.24 erst gekommen. Und obwohl das hier ja eine rote Hochburg ist, hat man das nicht gemacht. Ich würde sagen, Bremen ist auch ein absoluter Fail-State so insgesamt. Aber es gab ja dann die Auflage, dass Gemeinden, ich glaube, größer 50.000 Einwohner einen Mietspiegel machen mussten. So hat das Bremen dann nun auch gemacht. Das kann man online sich angucken mit einem ganz tollen Foto vom Bürgermeister. Und ich habe da reingeguckt und ich habe schon wenig erwartet, aber das wurde tatsächlich dann noch unterboten.
Wahnsinn.
Ne? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Es wird natürlich dann da auf die Methodik etc., aber ich glaube, die Methodik ist so ausgelegt, dass etwas Gewolltes zustande kommt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und es hat einen weiteren Aspekt, diese Regulierung, den ich nicht gut finde. Und zwar verhindert es das, also wenn jemand bereit ist, für einen höheren Standard einfach deutlich mehr auszugeben, als die Regulierung zulässt, dann wird ihm dieser Wohnraum nicht angeboten, weil der Investor das nicht rechtssicher tun kann.
Ja.
Und dadurch kriegt er erstens nicht das, was er möchte, was schade ist, ist aber gar nicht so schlimm. Aber er konkurriert weiterhin um günstigen Wohnraum mit denen, die sich das weniger leisten können und wird die ja aufgrund einer besseren Bonität, aufgrund verschiedener Umstände höchstwahrscheinlich ausstechen, was ja das Gegenteil zur Folge hat, was eigentlich gewollt ist mit dieser Mietregulierung.
Hundertprozentig. Und nochmal, um bei dem Beispiel der Rentnerin zu bleiben.
Ja.
Wie wäre es normal, wenn eine Rentnerin noch allein in einer 3- oder 4-Zimmer-Wohnung wohnen würde? Würde die Regulierung nicht so greifen, wie sie greift? Und könnte man die Miete ganz normal an die Marktgegebenheiten anpassen? Hätte die Rentnerin gesagt, okay, jetzt ist es mir wirklich zu teuer, jetzt suche ich mir eine kleine Wohnung.
Ja.
Was wäre damit passiert? Es wäre eine 3-4-Zimmer-Wohnung frei für eine Familie.
Ja.
Und diese Familien, die dringend diesen Wohnraum brauchen, die zahlen viel, viel mehr in der Neuvermietung, als sie müssten, wenn sich der Markt ganz normal regulieren würde. Und diese Kraft hat ja unser Markt.
Ja, aber das ist ja so ein deutsches Phänomen, würde ich sagen, dass alle gerettet werden, vor allem die, die nicht gerettet werden wollen und die, die nicht gerettet werden müssen.
Genau.
Ne? Also die Rentnerin muss nicht gerettet werden und der Gutverdiener, der sagt, ist mir egal, ich gebe auch 25 € den Quadratmeter aus, aber ich hätte gerne Deckenspots, Echtholz, alles und vielleicht eine tolle Mischbatterie in der Küche, die ich quer durch die Wohnung ziehen kann, was auch immer. Oder Smart Home oder sowas findet man ja in Mietangeboten gar nicht. Wenn man ins Ausland geht, gibt es ja tolle Mietangebote, wo man sagt, das fehlt hier einfach. Das ist ja, total. Ist ja, die deutsche Wohnlandschaft ist ja recht karg, finde ich.
Ja, ja, total. Ja, und das ist eine Form der Bevormundung, die mir allgemein nicht gefällt, muss ich an dieser Stelle sagen. Und ich finde, dass wir sehr, sehr viele mündige Bürger haben, die es sich leisten können und wollen. Und denen sollte man das nicht verwehren. Und du hast es völlig richtig gesagt. Die, die man eigentlich schützen will, die bestraft man. Weil da konkurrieren um die günstige Wohnung dann natürlich ganz andere Menschen.
Absolut.
Mit tollen Gehältern, mit 2 Konzerngehältern und, und. Und wenn uns das nochmal ganz kurz, nur ein ganz kleiner Exkurs zum sozialen Wohnraum führt. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie hoch die Fehlbelegungsquote im sozialen Wohnraum ist. Die ist riesig. Die ist absolut riesig.
Ich kann dir sagen, ich habe meine erste Wohnung gekauft in Köln.
Ja.
Und die hat eine soziale Mietpreisbindung.
Ja.
Weil das ist ein Sozialbau, das steht auch im Grundbuch drin, bis dann und dann. Das ist jetzt ausgelaufen. Deswegen habe ich sie ein bisschen günstiger gekriegt. Und darin gewohnt hat ein ehemaliger Student.
Ja.
Na, für die zum Zeitpunkt der Vermietung muss ein Wohnberechtigungsschein vorgezeigt werden. Die Stadt genau. Köln hat das auch abgefragt in der Neuvermietung, der ist dann ausgezogen aus freien Stücken. Der hätte die Wohnung auch kaufen können, weil der hat da jahrelang gewohnt. Der war gar nicht mehr bedürftig. Und trotzdem war die Miete für diesen Wohnraum gedeckelt.
Ja. Du, ich habe im eigenen Familienkreis habe ich Situationen, wo 2 Konzerngehälter im sozialen Wohnungsraum leben. Und am Ende des Tages könnte man sagen, ja, einer bedürftigen Familie diesen Wohnraum wegnehmen.
Ja.
Und sie verstoßen gegen kein einziges Gesetz. Ganz im Gegenteil. Sie sind eingezogen, als sie diesen WBS beantragt haben. Ähnliche Situation, auch im Studentenstatus. Alles bekommen, alles völlig richtig. Es war abzusehen, dass das Studium bald vorbei ist, dass daraus 2 Konzerngehälter entstehen, was einfach dann Top-Verdiener sind. Die dann allerdings in bester Lage in einer Großstadt für einen super kleinen Preis wohnen. Was ich ihnen von ganzem Herzen gönne, ich finde es nur super schade für diejenigen, die auf
für diese Wohnung. Für die Allgemeinheit ist es ein Verlust.
Ja. Genau, die auf diese Wohnung angewiesen sind.
Ja.
Das ist ein Verlust.
Und gleichzeitig muss man ja sehen, dadurch, dass es keine, vielleicht würden die beiden ja sagen, hey, wenn ich eine richtig schicke Alternative hätte, würden wir auch ganz viel ausgeben. Und darauf, wenn es ein wirkliches Upgrade gibt, aber dieses Upgrade gibt es ja häufig gar nicht so toll, weil es ja verhindert wird, dass Investoren Wohnungen richtig geil machen, sage ich mal.
Hundertprozentig.
Ja, und deswegen ist es ja für die, ja, dann wohne ich woanders, das ist nur unwesentlich besser und ich muss viel mehr bezahlen, ich bleibe lieber da.
Ja.
Wenn man sagen könnte, ah, ich könnte den richtigen Sprung im Komfort machen, in der Wohnqualität, würden die vielleicht sagen, hey, das ist es uns wert, so wie es dir wert war, im Reihenhaus auf 200 Quadratmetern zu leben. Ich wechsle. Ne?
Ja.
Aber durch diesen Mechanismus wird ja auch die Fluktuation total eingedämmt. Das heißt, total. Der Markt wird ja immer illiquider, würde ich sagen.
100%.
Wohnungsangeboten. Das ist ganz schwierig. Und da möchte ich nochmal auf einen Punkt kommen. Kann man dich auch fragen, wenn man sagt, hey, eigentlich hätte ich das gerne leer?
Ja, das kann man. Das kann man.
Was sagst du da?
Als erstes sage ich, das ist die Königsdisziplin.
Ja.
Gerade in angespannten Wohnungsmärkten einen Leerzug einer Wohnung zu verhandeln, das ist tatsächlich die Königsdisziplin. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist nicht schwierig, weil der Gesprächsverlauf schwieriger ist, sondern es ist einfach nur schwierig, weil die Mieter sehr, sehr schlechte Alternativen am Markt bekommen, weil dieser Markt, so wie du schon sagst,
wohnen müssen.
Genau, und der Markt ist eingefroren.
Ja.
Das bedeutet, selbst wenn du ein tolles Angebot machst bei einer Entmietung, bringt den, ich hatte Familien, denen haben wir 50.000 Euro angeboten. Das ist in diesem Fall sogar für die Mieter ja steuerfrei. Das ist steuerfreies Geld, was sie quasi einnehmen können. Und diese 50.000 Euro waren es nicht wert, weil sie einfach keine Alternative bekommen Krass. Haben. Und wenn Krass. Du dir das einfach mal überlegst, dann merkst du, wie kaputt der Markt eigentlich ist, dass du nicht problemlos einfach in eine neue Wohnung umziehen kannst die bekommst, ne? Sondern dass dann auf einmal die Wohnung natürlich 3-mal so teuer ist, weil der Markt für Bestandsmieter künstlich klein gehalten wird Und warum künstlich? Ja, weil die Neuvermietung ist der beste Beweis, dass dieses Kleinhalten künstlich ist. Weil würde sich das normal entwickeln, wäre das anders. Ich habe noch einen anderen Fall, der mir gerade einfällt. Ich hatte im Bekanntenkreis eine Lehrerin, die eine WBS-Wohnung bekommen hat. Die war in diesem Ausbildungsprogramm, ne, noch, mhm, und hatte ihre Verbeamtung, war in 3 Monaten. Sie hat den Vermieter sogar noch gefragt und gesagt, hey, ist das ein Problem? Ich werde in 3 Monate Beamte mit Top-Gehalt, ne, mit Top-Gehalt. Also nein, kein Problem, momentan haben sie das, sie haben den WBS.
Und der freut gültig sich, dass er da jemanden drin hat, in der Qualität.
Exakt, richtig, genau, richtig, ja. Und auch da wieder Fehlbelegungsquote. Das bedeutet, es werden Menschen belohnt, die das eigentlich ja in dem Sinne dann gar nicht mehr brauchen. Hm. Und das ist total schade, weil was passiert mit denen, die das brauchen? Die werden bestraft.
Ja.
Für die ist es weitaus schwieriger, diesen Wohnraum zu bekommen und sich an diesem Wohnraum zu behaupten. Deshalb ist der soziale Wohnungsbau, so wie er momentan aufgestellt ist, in meiner Wahrnehmung ja eine absolute Fehlkonstruktion.
Hast du dir mal Argentinien angeguckt? Ich persönlich war 2 Monate in Argentinien, in Buenos Aires. Das ist also alles in Argentinien spielt sich in der Hauptstadt ab. Und da war das noch nicht so, aber ich habe da einfach eine Connection. Und dort hat ja jetzt so ein Neoliberaler übernommen, der Milei. Mhm. Und es wird ja hier ganz kritisch gesehen, außer von Christian Lindner, der jetzt hier nicht mehr viel zu melden hat. Und es ist tatsächlich so, dass die Mieten da runtergegangen sind, massiv.
Ja, es ist ganz logisch. Es ist doch absolut ganz logisch. Ich sage dir, das würde auch in Deutschland passieren, würden wir den Wohnungsmarkt liberalisieren. Weil wie ist die Situation in ganz, ganz vielen angespannten Wohnungsmärkten? Wenn du Investor bist oder einfach nur Eigentümer, hast eine Wohnung für die Altersvorsorge gekauft, ja, und sagst dir, okay, du willst diese Wohnung aber eigentlich verkaufen, aber deine 10-Jahres-Frist ist noch nicht abgelaufen, aber der Mieter hat gerade gekündigt. Und jetzt kannst du dich entscheiden, du vermietest diese Wohnung und danach kannst du sie vermietet für die Hälfte des Preises verkaufen,
ja,
oder du lässt sie leer und kannst sie in 2-3 Jahren für das Doppelte verkaufen.
Ich kenne ganz viele Leute, die Wohnungen nicht mehr nachbelegen, weil sie sagen, sie haben keinen Bock mehr drauf.
Ja, warum auch? Warum auch? Und schau mal, allein wenn das
das Risiko ist, es gibt ja trotzdem noch das Risiko, dass der Mieter nicht bezahlt und so.
Genau.
Ja, und dass man sagt, ah, ich kann eigentlich nicht, ich reduziere aktiv den Wert meiner Immobilie dadurch, dass ich sie vermiete.
Ja.
Und habe auch noch das Risiko, dass ich einen Totalausfall habe.
Hundertprozentig. Und dann noch vielleicht 1-2 Jahre klagen muss, bis der Mieter rausgeht und in diesen 2 Jahren die Miete nicht bezahlt. All das kann dir sozusagen passieren. Und wenn du jetzt allein nur überlegst, wenn du den Wohnungsmarkt an dieser Stelle liberalisieren würdest, und es mag jetzt für ganz, ganz viele Linke hier ein total verrückter Gedanke sein, allerdings, wenn du eine einfache Regelung machst, die meines Erachtens total berechtigt wäre und auch absolut sozial unkritisch wäre, wenn du jedem Vermieter das Recht geben würdest, seine eigene Wohnung, den Mietvertrag ohne Angaben von Gründen zu kündigen. Und ich sage nicht sofort und morgen raus. Sagen wir einfach mal, wir machen das mit einer Frist von 2 Jahren. Mhm. Du hast heute die Möglichkeit, ohne Angaben von Gründen, ohne Eigenbedarf, gegen den dann noch geklagt werden kann, der noch angezweifelt werden kann und was auch immer. Einfach nur zu kündigen und sagen, in 2 Jahren endet Ihr Mietvertrag, ganz lieben Dank, bitte suchen Sie sich in diesen 2 Jahren was Neues. Unter Umständen sogar gerne auch noch in diesen 2 Jahren eine Belohnung für den Mieter. Und den Mieter,
das ist eine Turbo-Klausel, wenn er früher rausgeht.
Exakt, genau. Ja. Wo man sagt, okay, in dem Moment, wo du dem Mieter kündigst mit der Frist von 2 Jahren, verlierst du allerdings auch deine Kündigungszeit von 3 Monaten. Das bedeutet, der Mieter kann jetzt innerhalb von 4 Wochen oder innerhalb von 2 Wochen raus, jederzeit genau raus. Mhm. Ne? Also auch, dass du als Vermieter auch einen Nachteil davon hast. Ne? Absolut faire Lösung. Würde genau dieses Problem adressieren. Das ist Liberalisierung des Marktes. Und auf einmal hätten wir mehr Wohnraum im Angebot.
Das glaube ich auch.
Ja. Einen zweiten Punkt, den ich nochmal ansprechen müsste, ist, wir haben ja deutschlandweit gesehen, genug Wohnungen, die leer sind. Wir haben ja genug. Sie sind nur nicht da,
wo sie nachgefragt
viele werden, sie haben wollen.
Ja.
Unter Umständen hast du in anderen Städten tolle Altbauwohnungen saniert für 5 Euro der Quadratmeter. Und das ist der beste Beweis, dass der Markt funktioniert. Der Markt funktioniert, weil dort geben sich die Investoren Mühe, auch tatsächlich für kleine Quadratmeterpreise die Wohnungen so hübsch wie möglich zu machen, weil der Markt einfach ein Überangebot hat. Und genau das Gleiche würde deutschlandweit passieren, wenn es sich liberalisieren würde. Und natürlich auch, auch wenn das vielleicht ein kritisches Thema ist, allerdings wenn wir Menschen haben, die in unser Sozialsystem einwandern, dann ist es meines Erachtens auch Aufgabe des Staates zu sagen, wohin sie einwandern. Na, und dann kann ich dann auch natürlich sagen, dann will ich sie auch in einer Region haben, wo gerade ich überhaupt keine Herausforderung habe mit Wohnraum und nicht in den Top 7 Städten.
Weil dann auch weniger Kosten für die Allgemeinheit bestehen. Ne? Das würde natürlich die ganze Einwanderungsdebatte entschärfen.
100%.
Weil die Kosten runtergehen und man das Asylrecht trotzdem in voller Ausprägung würdigen könnte.
Exakt, 100%. Das bedeutet auch da, und auch da möge meine Meinung radikal sein, aber ich bin der Meinung, solange der Staat die Miete zahlt, dann sollte auch ganz klar bestimmt werden, wo er diese Miete zahlt. Und wenn woanders günstiger Wohnraum vorhanden ist und überhaupt vorhanden ist, dann ist das der richtige Ort. Und wenn jemand dann in Arbeit ist und selber in das System einzahlt, feel free, deinen Wohnort zu ändern, wenn du es dir leisten kannst. Überhaupt gar keine Frage. Ja. Na, bin ich,
gebe ich dir recht.
Bin ich der Letzte, der das sagt.
Ich finde es nicht mal radikal, muss ich sagen.
Ja, das ist für uns ist das logischer Menschenverstand, aber für ganz, ganz viele sind das vielleicht schon rechte Meinungen und ich würde mich alles andere als recht bezeichnen. Ne? Ich bin vom Herzen liberal und liebe Grüße gehen raus an Christian Lindner. Schade, dass er sich so krass geopfert hat, um das Schlimmste zu verhindern, nach meiner Meinung, in diesem Land. Ich glaube, wir würden ganz anders dastehen, wäre die FDP nicht ein ausgleichender Faktor in der Politik gewesen. Und man hat es ja gesehen in der Energiepolitik, in ganz, ganz vielen Themen. Die Bremse war mit vielen Bereichen hart. Sie war in meinen Augen nicht hart genug. Allerdings als Kleinster in einer Koalition kannst du natürlich auch nicht viel machen, außer in diesem Fall politisch unter die Räder kommen.
Ja, ich kann das immer nicht so ganz einschätzen. Ich will mich immer überparteilich halten. Ich fand Christian Lindner ganz lange blöd. In diesem Ausscheiden aus der Bundesregierung, glaube ich, hat er es richtig gemacht. Die Sache war richtig und ich bin einfach froh, dass es zu Ende gegangen ist. Und dass etwas, unabhängig davon, was das Neue ist, dass etwas Neues starten konnte. Und ich finde, man merkt so langsam auch ein Aufatmen. Es war einfach diese Stagnation, die überhaupt nicht funktioniert hat. Aber es ist sehr schade, dass die FDP aus dem Bundestag verschwunden ist. Das ist sehr, sehr schade. Und
sie kommt wieder.
Es ist hoffentlich, aber es ist auch krass, wie extrem das geworden ist. Ne? Also, dass die Mitte weiter sozusagen erodiert. Aber nochmal weg von dem Politischen. Ich glaube, unabhängig davon, welche Politiker es sind, es wäre aus meiner Sicht schön, wenn man sich mehr mit der Logik und weniger mit der Ideologie auseinandersetzen würde.
100%.
Und dass man vielleicht auch jetzt mal den Anlass nimmt, weil es gibt ja zum Beispiel in Argentinien jetzt ein Beispiel dafür, dass die Mieten tatsächlich runtergehen.
Ja.
Und es sind ja relativ einfache Mittel. Es ist vielleicht zunächst mal schmerzhaft und mit viel Unsicherheit verbunden, weil sich etwas ganz Wesentliches ändert. Das ist immer Unsicherheit. Aber nur weil sich etwas ändert, heißt es ja nicht, dass es schlechter werden muss.
Ja.
Ne? Genauso wie in deinen Mietergesprächen. Das ist ja das, was du letztendlich auch transportierst. Es ist eine Veränderung. Ich glaube, deswegen ist es für mich auch belastend, darüber nachzudenken und so meine mentale Barriere. Aber es kann ja was ganz Tolles draus entstehen.
100%.
Ja, wenn man sich da mal draus löst.
100%. Und was ich an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen möchte, ist, was schützt denn am besten vor hohen Mieten? Was ist denn der beste Schutz? Eigentum. Eigentum ist tatsächlich der beste Schutz. Und viele Linke fordern das Eigentum der Wohnimmobilien in den Händen des Volkes. Ja, das fordere ich auch. Aber nicht in dem des gesamten Volkes und des Staates, sondern jedes einzelne Individuum soll gerne Eigentum
ausbauen. Das habe ich nie verstanden, dass der Eigenheimbesitzer ja steuerlich absolut bestraft wird.
Ja.
Mhm. Also du wohnst bei mir zur Miete.
Ja.
Ich ziehe alles von der Steuer ab. Du kaufst mir die Wohnung ab, machst genau das Gleiche.
Ja.
Ziehst nichts von der Steuer ab.
Hundertprozentig.
Krass.
Ja, das krass. Ist wirklich krass.
Das ist einfach krass. Und dann irgendwie Eigenheimzulage und was es alles gab, alles mal gestrichen worden.
Ja.
Ist ein hausgemachtes Problem. Ist ein hausgemachtes Problem. In England zum Beispiel ist vollkommen normal. Du kaufst was.
Ja.
Wenn du umziehst, verkaufst du es und kaufst dir etwas Neues.
Ja.
Es ist so einfach, also weil es jeder macht, ist es auch nicht so, ja, aber dann finde ich nichts, sondern ja. Es ist diese Liquidität da. Eigentum wechselt den Besitzer, ganz normal, genauso wie es bei uns normale, also Mietverhältnisse sich wechseln sollten,
ja.
Was sie aber auch nicht mehr tun. Bei uns ist totaler Stillstand. Jeder bleibt quasi bei der, die Reise von Jerusalem wird nicht mehr gespielt, weil keiner mehr von seinem Stuhl aufsteht, weil er Angst hat, dass er keinen mehr findet.
Hundertprozentig.
Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man adressieren muss, nicht nur dadurch, dass man sagt, oh, wir brauchen einen Neubau, den kriegen wir so schnell nicht, aber dass man sagt, die Hemmnisse, die Fluktuationen in Wohnungen, ob jetzt Eigentum oder Mietverhältnis sind, müssen einfach verringert werden.
Hundertprozentig. Und deshalb ist mein ganz großer Appell, kauft Wohneigentum, egal ob vermietet oder eigen genutzt, das ist völlig egal, kauft Wohneigentum. Ich glaube, das ist der beste Schutz vor hohen Mieten, das ist der beste Schutz vor Altersarmut. Und wie das geht, da konnte ich Gott sei Dank dich ja auch gewinnen. Ganz lieben Dank für deine Zusage, dass du Teil des Buches bist. Ja, das beschreibe ich tatsächlich hier in dem Buch Dein erster Deal. Da stellen über 50 Investoren, unter anderem du, ihre ersten Deals vor und berichten davor, wie hat das Ganze angefangen, wohin hat das Ganze geführt. Und es ist eine praxisnahe Anleitung zu deinem ersten Deal natürlich auch, weil gerade mich haben diese ersten Deals super inspiriert und ich habe von ganz, ganz vielen ersten Deals einfach extrem viel lernen können. Und damit du das auch lernen kannst, lade ich dich ein, das Buch zu bestellen. Es gibt es jetzt bereits überall, wo es Bücher gibt, unter anderem bei Amazon. Ich hoffe, wir dürfen den Link in die Shownotes packen.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
Und es lohnt sich.
Tomek, herzlichen Dank, dass du da warst. Für mich war das ein Augenöffner und auch nochmal Inspiration. Offener auf das Thema Miete, auch in der Kommunikation mit dem Mieter und der Mieterin zuzugehen. Und ich glaube, es ist eine ganz wertvolle Arbeit, die du da machst. All deine Links packen wir natürlich in die Shownotes, nicht nur zum Buch, sondern zu all deinen Geschäften und Businesses, die du so machst.
Lieben Dank.
Und wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder bei der Cashflow-Conference.
Ganz, ganz schnell. So schnell kann es gehen.
Ich danke dir.
Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen.